Wir haben eine News in eigener Sache. Wir reden über das neue Add-on von Diablo 4, Lord of Hatred, über das Remake von Assassin's Creed 4 Black Flag und lassen die letzten 2 Wochen so ein bisschen Revue passieren. Und im Deep Talk, da geht es um Positivität, aber auch um die kritischen Seiten von diesem Thema, denn ja, es kann auch toxisch werden, wenn nur noch gute Laune erlaubt ist. Das alles hört ihr in dieser Folge von Faith and Pixels, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Und damit ein herzliches Hallo an euren Hörgeräten haben. Oh mein Gott, jetzt sind da nur noch Senioren
Das zieht
da.
sich, das zieht sich irgendwie durch mit dir, Robin, mit
Ja,
den
ich mache
Hörgeräten.
immer so einen komischen Anfang. Ach, schön, dass ihr alle da seid. Hallo
Das
Maxi, hallo Ruben.
bleibt auf jeden Fall drin. Ich schneide ja, das bleibt auf jeden Fall drin, ist klar.
Mein
Ja,
Gott.
ich habe meine Hörgeräte eingeschaltet, jetzt kann es losgehen.
Ja, also in meiner
Let's
Familie ist
go.
es tatsächlich ein bisschen wahrscheinlich, dass ich irgendwann Hörgeräte tragen muss, aber noch sind wir zu
Oh.
jung dafür, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja,
Ja, ich
schön,
habe noch kein
dass ihr da
Hörgerät.
seid. Maxi, wie geht es dir und was zockst du gerade?
Also mir geht's gut. Ich habe heute einen relativ vollen Tag vor. Das ist eines der Highlights, mit euch jetzt über Gaming und Glaube zu sprechen. Und ansonsten zocke ich mal wieder Tears of the Kingdom. Ich versuche, alles in diesem Spiel rauszukriegen. Ich liebe dieses Spiel einfach und ich spiele es gerade mit meinem Sohn und meiner Tochter guckt ab und zu mal auch zu. Finde das richtig cool und einfach lang zu laufen und ja, die Gegend zu erkunden. Ich liebe dieses Spiel einfach sehr und es ist definitiv mit Breath of the Wild mein Lieblingszelda.
Okay. Und Ruben, wie geht's dir und was zockst du gerade?
Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Es war ja gerade das EC-Festival. Der eine oder die andere unserer Community weiß es ja auch. Dame und Flolle waren ja sogar da. Liebe Grüße an euch. Es war richtig
Cool.
schön. Die Anna war sogar in meinem Seminar. Ich habe ein Seminar noch gehalten, nicht zum Thema Gaming, aber auf jeden Fall zum Thema Glaube. Und sie war da mit dabei. Das war richtig schön. Anna, du kriegst auf jeden Fall noch dein Eis. Wir haben es leider nicht geschafft, dass ich meine Wettschulden bei ihr einlöse. Aber das war natürlich sehr intensiv und sehr voll. 2000 Menschen waren im Baunatal und das heißt, ich habe irgendwie wirklich von morgens bis abends gearbeitet, Sachen getan, mit Menschen gesprochen und bin jetzt gut leer geredet und freue mich jetzt auf so den letzten Rest Redens quasi hier mit euch in diesen Podcast reinzugießen und danach gehe ich ins Schweigekloster und höre für 2 Wochen, hört ihr kein Wort mehr von mir. Nein, Spaß. Spätestens heute Abend im Stream geht's weiter. Ja, von daher geht's mir gut. Ich bin total erfüllt und glücklich und zufrieden. Es war ein tolles Festival, es war eine tolle Möglichkeit, auch Menschen so von Gott zu erzählen, vom Glauben zu erzählen. Und es waren sehr intensive Erlebnisse und Begegnungen. Wir hatten einen Heiliggeistabend, das war sehr krass und sehr intensiv, aber auch noch vieles andere. Genau, und jetzt ist erstmal so ein bisschen Zeit, Dinge aufzuarbeiten, nach Hamburg zu fahren zum Beispiel auch, Zeit mit der Familie zu verbringen und einfach da so ein bisschen zu gucken, alles wieder so in geordnete Bahnen zu bringen, sag ich mal so, in den Alltag. Und zocken, also tatsächlich ist bei mir jetzt all mein Zock. Meine Zockzeit geht jetzt in das Faith and Pixels Projekt. Ich schaffe es gerade tatsächlich überhaupt gar nicht mehr, irgendwas noch privat zu zocken, weil wir jetzt auch die Offline-Streams quasi oder die Offline-Spiele auch haben. Von daher ist bei mir wirklich Cyberpunk, Pragmata und Tomodachi Life die Spiele, die bei mir so in der Konsole rotieren quasi.
Ja.
Aber Saros, ich hatte es ja auch schon in der Story gesagt, Saros wartet schon auf mich und will von mir gespielt werden. Da freue ich mich schon extremst drauf, aber ich habe mir jetzt selber gesagt, erst Pragmata zu Ende bringen und dann Saros. Aber das wird nice. Und dann kommt ja Yoshi diesen Monat auch noch raus. Da freue ich mich auch schon
Ja.
extremst drauf. Am 21.05. Also das will ich auf jeden Fall auch streamen. Das sieht schon so, so nice aus. Genau. Also es wird nicht langweilig. Es gibt genug zu spielen.
Ja,
Robin, wie
das
geht's
ist doch
dir? Du warst
schön.
ja auch bei uns, du warst ja auch bei uns auf dem Festival und durftest Faith and Pixels ein bisschen vorstellen. Wie hast du es so
Ja,
erlebt?
tatsächlich würde ich das gerne an späterer Stelle machen,
Okay.
weil wir damit direkt zu der ersten News kommen. Also mir geht's gut. So, das kann ich sagen. Und mir geht es auch immer besser von den Krankheiten, die ich in den letzten 2 Monaten hatte. Erhole ich mich weiterhin und habe angefangen, ein bisschen Sport zu treiben und so weiter. Nicht nur Bogenschießen. Und genau,
Was?
versuche so meinen Körper ein bisschen fitter zu machen. Genau. Ja, aber das andere, das vom EC-Festival berichte ich dann später. Denn erstmal eine kurze Erwähnung, bevor ich jetzt diese Überleitung hinkriege. Wir wollen noch Glückwünsche ausrichten, nämlich an Paint Bucket Games für den Gewinn des Hauptpreises, das beste Spiel des deutschen Computerspielpreises für The Darkest Files. Ja, also ich meine, es ist ja irgendwie klar, dass ich das jetzt ankündigen muss, ne? und nicht nur das, sondern es hat auch den Preis für das beste Serious Game bekommen und damit ein Preisgeld von 140.000 Euro.
Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Richtig genau, cool. Sehr, sehr cool ist und ich freue mich insbesondere und ihr freut euch vielleicht auch ein bisschen mit, ihr beiden.
Ein bisschen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Uns mit. Ein bisschen. Ist ein Spiel, was es verdient hat, finde ich, allein vom Setting und von der Thematik her ist das etwas Besonderes, was in dieser Zeit auch wirklich gewürdigt gehört. Genau. Und jetzt kommen wir aber zu der News in eigener Sache habe ich es mir aufgeschrieben, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben eigentlich an fast allen Formaten, die wir hier auf dem Kanal so anbieten, schon irgendetwas angepasst. Nur eins ist bisher unberührt geblieben, nämlich der Podcast.
Mhm. So, bis jetzt.
Genau. Ab nächster Woche gibt's keinen mehr, so fertig.
Nein. War schön. Ja, war eine schöne Idee mit dem Podcast.
Ja, genau. Nein, tatsächlich haben wir gesagt, dass wir gerade jetzt, wo wir auch diese Querverbindung zu Insta haben und so weiter, dass der Podcast wirklich auch so einen Sinn hat. Zahnräder greifen jetzt immer besser ineinander und so. Das haben wir ja in der Hinsicht wirklich auch schon gut weiterentwickelt. Aber wir haben einmal festgestellt, dass uns manchmal die 60 Minuten nicht reichen und ich habe es jetzt quasi schon vorgegriffen. Wir erhöhen die Zeit auf maximal 90. Wir orientieren uns weiterhin nach Möglichkeit an den 60 Minuten, aber wollen in Zukunft so ein bisschen lockerer damit umgehen, wenn wir einfach merken, der Deep Talk braucht noch ein bisschen. Manchmal verquatschen wir uns ja schon bei den News oder auch bei den, was wir bisher Streaming-Erfahrungen genannt haben, was jetzt in meiner Hinsicht ja auch nicht so richtig mehr passt, seit ich Insta vor allem bediene. So, und genau, wenn es dann einfach ein bisschen länger dauert, wenn wir merken, okay, das Thema ist noch nicht auserzählt, dann wollen wir uns da die Freiheit nehmen, einfach auf bis zu 90 Minuten zu erhöhen. Genau. Und ich habe es jetzt gerade auch schon ein bisschen angeteasert. Der zweite Teil, also erster Teil immer News, zweiter Teil war bisher Streaming-Erfahrung, dritter Teil Deep Talk. Der zweite Teil Streaming-Erfahrung wird jetzt umbenannt in Recap. Mhm. Und Mega. Zwar wollen wir da einfach schildern, was in den letzten zwei Wochen seit der letzten Aufnahme so passiert ist. Also, und das kann dann eben nicht nur Streaming-Erfahrung sein, das kann dann auch sein, was auf Insta irgendwie los war, irgendwelche Reaktionen, Interaktionen mit Leuten oder halt auch die Erzählung vom EC-Festival. Und deswegen habe ich das mal für mich in den zweiten Teil dieses Podcasts gepackt. Genau. Das
Sehr gut.
Ist so die erste News in eigener Sache. Aber ich würde jetzt darüber gar nicht so viel uns austauschen lassen, sondern direkt zum ersten Spiel, was ich vorbereitet hatte, übergehen. Denn es sind ein paar Neuerscheinungen erschienen, aber auch angekündigt. Und eine, wo ich glaube, wirklich super, super viele Menschen drauf gewartet haben, ist die zweite Erweiterung von Diablo 4. Lord of Hatred heißt es. Es knüpft direkt an den Vorgänger storytechnisch an. Bestimmte Stories von Charakteren werden vertieft. Es gibt ein fulminantes Finale, habe ich mir angelesen. Neue Klassen, die man spielen kann. Und ja, das ist am 28. April erschienen und hat da in dieser Zeit auch definitiv die News so im Game-Sektor bestimmt, in meiner Wahrnehmung. Genau. Ja, jetzt ist es so, dass keiner von uns Diablo 4 gespielt hat. Was können wir also dazu sagen? Unsere Meinung können wir nach außen hin tragen. Und ich würde dich, Ruben, bitten, du hast wenigstens Diablo 1 bis 3 gespielt, hast du gerade noch gesagt, im Vorgespräch. Was hast du denn für eine Meinung zu Teil 4 und jetzt insbesondere zu diesem zweiten Add-on?
Also mit der Diablo-Reihe an sich verbinde ich schon so eine gewisse Arcadigkeit. Also keine ganz so tiefe Story, sondern vor allen Dingen der Fokus auf dem Gameplay, auf das Gameplay, auf den Fokus auf Schnetzeln und krasse bildschirmfüllende Effekte, bildschirmfüllende Gegnerhorden. Und da muss ich auf jeden Fall Bock zu haben. Ich habe damals Diablo 2 als erstes gespielt. Weiß ich noch, ich war, glaube ich, 14 oder 15 und hatte das dann unter dem Weihnachtsbaum und war ganz erstaunt, dass meine Eltern mir so ein Spiel, ich hatte es auf dem Wunschzettel geschrieben, tatsächlich auch schenken. Aber da war es dann und dann habe ich es gespielt. Und ja, also ich mag die Spiele schon gerne. Es ist aber nicht so, dass ich das so hype. Und deswegen war bei mir Diablo 4 immer so ein, ich glaube, ich habe es sogar auf der PlayStation in meiner Wishlist. Wenn das mal günstig zu haben ist, dann würde ich es mir mal holen und auch mal zocken. Aber gerade so dieser Multiplayer-Aspekt, der ja mit 2, aber dann spätestens mit 3 auch sehr, sehr krass stark in den Vordergrund gerückt ist, das finde ich total uninteressant, ehrlich gesagt, sondern es hat mich immer so die Atmosphäre, die Charaktere mit ihren Fertigkeiten daran so gereizt. Und die Story war halt bisher immer eher so, lief so ein bisschen nebenbei, es geht halt immer irgendwie um Diablo. Und jetzt komme ich zum neuesten Add-on, weil du hast ja auch den Test von 4Players auch mit in den Vorbereitungssheet gepackt, den habe ich mir durchgelesen. Genau. Und da steht tatsächlich, dass die Geschichte so in so fantastisch erzählt wird. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen
hellhörig geworden.
Also dieses ganze Endgame, also Diablo, man muss ja sagen, Diablo fängt ja eigentlich erst dann an, wenn du das Spiel durch hast, weil dann fängt das Endgame an. Und das interessiert mich alles nicht. Also ich war noch nie der Endgame-Grinder in Diablo. Aber als ich dann gelesen habe, die Story wird sogar gut erzählt, und jetzt mal von den Cinematics abgesehen, weil die sind bei Blizzard ja sowieso immer krass, dachte ich so, okay, jetzt haben sie mich vielleicht doch irgendwie erwischt und das würde ich vielleicht dann doch mal spielen. Aber es ist, ehrlich gesagt, meine Prioritätenliste eher weiter unten. Gerade weil es so grindy ist, gerade weil es halt so viel das gleiche, Dailies und so weiter ist. Mich holt dieser Loop, sag ich mal, so diese Gameplay-Loop da ehrlich gesagt nicht so ganz krass ab. Die Cinematics, kleiner Tipp, kann man sich trotzdem bei YouTube sehr, sehr gut anschauen. Genau. Sieht einfach fantastisch aus.
Ja,
also wenn er bei mir... hat der Kaufenfinger nicht gezuckt. Ich habe es nicht in den Einkaufswagen gepackt und habe es mir jetzt nicht gekauft und werde es auch erstmal nicht spielen.
Genau. Ja. Maxi, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwelche Gedanken dazu?
Diablo 2 habe ich sehr viel gespielt, mit meinem Papa und mit meinem Bruder sehr viel. Das fand ich sehr cool. Diablo 3 hat mich schon, fand ich zu bunt, muss ich sagen. Und Diablo 4 habe ich nur die Demo eine halbe Stunde gespielt. Das ist mein Kontakt zu Diablo 4. Und das sagt jetzt schon wieder alles aus. Also von daher, mich hat das Spiel... Ich habe, glaube ich, zu viel Diablo 2 gespielt, als dass ich sagen würde, oh, das interessiert mich. Ich habe mir diese Videos, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass man die sich bei YouTube angucken kann. Ehrlicherweise, ich glaube, das mache ich auf jeden Fall heute oder morgen mal, weil ich fand die Geschichte und diese Grafik immer total cool. Das hat mich immer sehr abgeholt. Aber dass ich jetzt Stunden, 200, 400, 500, 1000 Stunden reinstecke in ein Spiel, das sehe ich eher bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als in Diablo. Also, weil ich glaube, ich würde es wahrscheinlich heute so machen, dass ich das Spiel einmal durchspiele oder zweimal und dann würde ich es weggeben. Und von daher glaube ich, ich bin rausgewachsen. Muss ich sagen. Aber die Geschichte fand ich immer krass. Da hatte ich viel Gänsehaut, muss ich schon sagen. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich ähnlich wie mit GTA. Ich bin, glaube ich, daraus.
Nicht so empfänglich. Ja, okay. Wo ich zumindest sehr investiert war, war das neue Assassin's Creed, beziehungsweise es ist ja gar nicht so neu, denn es ist Teil 4. Als Remake, Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced. Wird das so ausgesprochen? Ich vermute.
Resynced, ne? Ja,
Resynced, keine Ahnung. Soll am 9. Juli erscheinen. Und als ich das mitbekommen habe, also die News ist, glaube ich, gar nicht so neu, aber als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, kam mir diese News als erstes, lief mir die über den Weg und dachte, boah, geil, mein liebstes Assassin's Creed bekommt ein Remake. Ja, genau, also da bin ich ganz anders investiert als in die Diablo-Reihe. Habe die ersten Assassin's Creed-Teile zumindest auch fast alle gespielt und ja, mochte dieses Piratenthema einfach unglaublich gerne und die Seeschlachten und so weiter. Genau, und deswegen dachte ich so, wow, vielleicht wird das mal das nächste Open-World-ige Game, weil auf dem Wasser ist ja immer Open-World auch so ein bisschen, genau, also vielleicht gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Es soll für den PC, PlayStation 5 und die Xbox Series-Konsolen erscheinen. Nintendo Switch 2 hat noch keine Ankündigung erhalten.
Ja.
Genau, aber grundsätzlich soll das Spiel halt einfach vor allem deswegen ein Remake sein, weil es technisch general überholt wurde und auch vom Gameplay wirklich modernisiert und Dinge verändert wurden. Also nicht nur die Grafik aufgehübscht, sondern wirklich auch, ja, also zumindest Teile des Gameplays, der integrierten Sachen wirklich auch verändert und verbessert worden sein sollen. Und da denke ich tatsächlich so, ja, ich glaube tatsächlich, dass Teil 4 bei mir das einzige Spiel war, was ich auf, also von der Assassin's Creed-Reihe, was ich auf 100% ja, gespielt habe. Also das will was heißen. So. Welche Erfahrung habt ihr denn mit, ja, insbesondere dem vierten Assassin's Creed-Teil Black Flag? Maxi, diesmal darfst du gerne anfangen.
Ich habe es beim Freund mal gezockt. Ich glaube, wir haben mal 3-4 Stunden gespielt. Das fand ich ziemlich cool. Das hat mich so ein bisschen reingebracht auch in die Assassin's Creed-Reihe. Also von daher, das jetzt in besserer Grafik zu spielen und noch selber zu spielen mal. Also ich muss sagen, ich mag auch dieses Fluch der Karibik, vielleicht auch nicht ganz sich ernst nehmende, also zumindest hoffe ich das. Ich glaube, die Geschichte ist ja nicht geändert laut der News.
Genau.
Ne? Also ja, also mein Lieblingsteil Assassin's Creed war Assassin's Creed Odyssey, den fand ich am besten. Das war mein Lieblingsteil, muss ich sagen, weil ich die Antike sehr, sehr mochte. Ich warte ja immer noch auf diesen Hexenteil, auf diesen
ja, das ist ja der ganz neue, der also der neue Teil der Hauptreihe, der noch gar nicht
ja, der soll ja irgendwann kommen. Vielleicht wird er ja zur Gamescom angekündigt und wir können schon mal zocken. Wäre cool.
Wer weiß.
Ich find 9. Juli finde ich ein interessantes Datum, muss ich sagen. Weil ich finde das so mitten im Sommer, vielleicht auch im Sommerloch in Anführungszeichen, gibt es das überhaupt noch bei Spielen? Finde ich passend irgendwie auch. Also so
Karibik und Sommer und,
ja, genau.
Und Wasser. Ja,
und,
vielleicht.
Und ich denke, damit macht sich Ubisoft, die ja, wo wir ja schon Ewigkeiten über Ubisoft auch gesprochen haben, ich glaube, ein ganz gutes Geschenk. Also zumindest für die Leute, die darauf Bock haben. Und ich bin auf jeden Fall sehr, also interessiert auf jeden Fall, was du berichtest und wenn es gut ankommt und du Spaß dran hast, ich glaube, dann werde ich es mir auch kaufen.
Okay, jetzt ist der Druck ein bisschen erhöht worden bei mir. Aber gut.
Bitte.
Was denkst du über dieses Remake?
Also es ist irgendwie auf der einen Seite ja eines der bestgehütetsten, der schlechtesten gehütetsten Geheimnisse der Gaming-Branche gewesen, dass Ubisoft an einem Assassin's Creed Black Flag Remake arbeiten. Das ist ja schon lange irgendwie so im Äther unterwegs, das Gerücht, und jetzt hat es Ubisoft endlich bestätigt. Und ich finde das eher eines der unnötigeren Remakes tatsächlich. Also wenn ich mir die Grafikvergleiche angucke, dann denke ich mir, mein Gott, wie schön war dieses Spiel damals schon. Wie gut war die Grafik damals schon. Ich finde es eher schade, es ist ja auch rausgekommen jetzt, oder haben sie jetzt auch bestätigt, dass diese Gegenwartsgeschichte mit dem Animus, was ja eigentlich früher in den alten Teilen großer Teil auch der Geschichte war, fällt jetzt komplett weg. Finde ich eher schade. Und auch das Kampfsystem, haben sie auch gesagt, das fassen sie an. Und wenn ich mir da die Vergleichsvideos angucke, denke ich mir, ich verstehe den Unterschied da irgendwie nicht. Also auf der einen Seite ist es so eine Safe Bet für Ubisoft, glaube ich. Ich glaube, da freuen sich die Leute drauf, weil es halt einer der beliebtesten, also ich glaube, das ist der beliebteste Teil der Reihe. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber mich lässt es ehrlich gesagt eher kalt. Also weil du kannst es ja jetzt auch noch auf den aktuellsten Konsolen spielen mit der PlayStation 4-Version. Es gab damals ja schon einen Remaster quasi, ist ja eigentlich ein PS3-Spiel, also PS3 bzw. Xbox 360-Spiel und ist dann ja nochmal für die neuen Konsolen. Das war so ein Übergangsspiel, was damals quasi in der Zeit rausgekommen ist, kurz am Ende der PlayStation 3-Zeit, kurz bevor die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und dann gab es ja schon so einen Remaster oder eine verbesserte Version für die PS4. Das heißt, du kannst es ja jetzt auch auf den aktuellsten Konsolen spielen. Ja, von daher, ich kann das verstehen, dass Ubisoft das macht, aber ich war nach der Ankündigung eher so, ich hätte es mir irgendwie umfassender vorgestellt oder gewünscht, wenn überhaupt, weil es ist eher wirklich so auch da safe gespielt. Ich werde es aber nicht spielen. Ich habe damals Assassin's Creed 1 gespielt, bei deinem Bruder lustigerweise, auf der PlayStation 3 gesehen, weiß ich noch ganz genau. Und es hat mich damals so krass gefesselt, dass ich da, ich muss es unbedingt spielen. Also Assassin's Creed 1 und dann auch die ganzen drei Zweierteile, also zwei von Teil 2 gab es ja drei Teile dann. Die fand ich schon mega, mega gut, aber das war eben dann eher noch so ein Action-Adventure, weniger so ein Rollenspiel. Die neuen Teile sind ja eher Rollenspiele und da merke ich, da bin ich raus in diese Open World und sowas. Das ist für mich nicht mehr das Assassin's Creed, ich es liebe. Mhm. Und es gab ja drei davor, das hat ja schon die Open World das so langsam eingeführt, aber spätestens Assassin's Creed 4 hat es dann so ein bisschen zur Vollendung gebracht und diese Formel reiten sie ja seit heute immer noch. Und naja, ja, mich lässt es kalt und zudem Piraten-Setting ist tatsächlich für mich auch gar nicht so interessant. Also jetzt gerade ist ja auch Windrose rausgekommen, das geht ja auf Twitch übelst ab, viele streamen das. Skull and Bones letztes Jahr, Sea of Thieves und sowas. Also es gibt ja schon so Piratenspiele, die sind dann so hyped, aber ich Piraten-Setting ist für mich ehrlich gesagt total lame. Also ich kann mir nichts Lameres vorstellen, als mit so einem Schiff einfach, nee, das ist für mich, also ich brauche da was anderes so. Deswegen, ja, also wenn man es mir jetzt schenken würde, dann würde ich es mal anspielen, aber so, wie gesagt, ich kann es verstehen aus Ubisofts Sicht. Ich hätte mir mehr Mut gewünscht beim Remake, dann würde ich vielleicht mal reinschauen. Aber so denke ich, kaufe ich mir es lieber mal für 5 € auf dem Grabbeltisch für PlayStation 4 und spiele es dann. Genau, weil ja auch der DLC zum Beispiel nicht dabei ist, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, wo ich dann direkt denke, ist das wieder so ein Cash-Grab von Ubisoft, dass der DLC dann später kommt. Warum machen die den im Remake nicht direkt mit dabei? Also ich finde es ein bisschen, ja, ich bin da zerrüttet so ein bisschen.
Ja, also es war ja auch tatsächlich lange die Frage, ist es jetzt ein Remastered oder ist es ein Remake so, und Ubisoft selbst sagt halt immer Remake, ne? Bei mir ist, glaube ich, einfach es so lange schon her, dass ich das gespielt habe. Ich habe es auch nur einmal durchgespielt, dann halt auf 100%, damals auf der Wii U. Also es ist auch schon echt lange her. Genau, und ich hatte sogar die Shanties als Playlist bei Spotify mal eine Zeit lang abgespeichert.
Ja, die sind legendär, ne?
Also
die sind
wirklich, das macht so viel Spaß, das ist so stimmungsvoll und so weiter. Also ja, also auch wenn ich schon nachvollziehen kann, dass du die dieses Piraten-Setting nicht so, ja, oder also, dass du damit nichts anfangen kannst, das kann ich schon nachvollziehen. Aber so diese Stimmung, die Atmosphäre, dann dieses Karibische und so weiter, das ist bei mir einfach so positiv hängen geblieben. Cool. Dass mich auch der Bart von Blackbeard, der so an den äußeren Enden so ein bisschen ich nenne es jetzt mal gekrüsselt ist und angezündet wurde.
Ach so, ja.
Genau.
Also ich dachte so, hä? Was ist das denn? Sein Bart brennt, stört ihn das nicht? Genau, also da hoffe ich tatsächlich.
Ein Blackbeard stört das nicht.
Genau. Da hoffe ich tatsächlich, dass man da also sowas halt auch einfach beibehalten hat. Und ich habe gehört, dass so ein paar zusätzliche Nebenstories eingebaut wurden, die zum Beispiel Blackbeard auch ein bisschen vertiefen. So, und da sage ich so, ja, freue ich mich. Aber ob das jetzt wirklich den Titel Remake dann bekommt, also verdient hat, ist dann halt die andere Frage. Ne? Genau. Ja, ob ich es mir dann tatsächlich kaufen werde, ist natürlich die andere Frage, denn ein Open-World-Game ist immer auch ein Stundengrab so. Und
ja, wollte ich gerade sagen.
Aber ja, das sommerliche Setting, vielleicht lasse ich mich hinreißen. Ne. Genau.
Aber
Bock habe ich. Also Bock habe ich auf jeden Fall. Aber ob ich es dann tatsächlich, also Bock zählt halt mit begrenztem Zeitkontingent einfach nicht so viel. Ne? Das ist so. Was wolltest du sagen, Ruben?
Ich wollte sagen, es kostet ja zumindest keine 80 €. Also 80 ist jetzt so der neue Vollpreispreis, den man so zahlt, sondern nur 60 €. Also das ist ja zumindest ja schon mal, finde ich schon mal nett, dass es eben nicht die 80 € wollen für das Resync, sondern nur 60. Trotzdem viel Geld, genau.
Ja, wobei ich auch schon auf Seiten gesehen habe, die das im Vorverkauf schon für 25% günstiger auch anbieten. Also wenn man so einen Code oder so bestellt.
Interessant, ja. Ja, krass.
Ja, Man muss halt wirklich sagen, Ubisoft ist halt wirklich fast wie Bleiern im Verkaufsregal. Ne? Ich meine, das Invictus ist ja auch irgendwie ja fast zum Chaos einhergebracht worden, muss man ja auch sagen, was ich darüber gelesen habe auch. Also Ubisoft hat keine Siegestream, so wie Capcom oder Square Enix, sage ich jetzt mal. Also da läuft es gerade überhaupt nicht. Null. Ja.
Also da ist das in Creed halt schon so, ich sag mal, eine der wichtigsten Reihen, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Genau, und naja, also dann kann ich auch irgendwie verstehen, dass sie safe spielen wollen. So. Okay, lasst uns aber weiter in den nächsten Teil unseres Podcasts übergehen, nämlich jetzt Recap. Was ist in den letzten 2 Wochen passiert? Ja, man muss es ja jetzt auch ein bisschen auskosten, dass wir endlich...
Du hast es jetzt eingeführt, Robin, jetzt musst du jedes Mal machen.
Naja, es war ja irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? Also so, wir haben die News als ersten Teil, als dritten Teil den Deep Talk und als zweiten Teil die Streaming-Erfahrung, was so ein halb englisch, halb deutsches Wort war. Und jetzt ist es halt einfach Recap als rein englisches Wort. Das ist ja... Da, nur deswegen haben wir es gemacht, ehrlich gesagt, liebe Leute.
Ja, nur deswegen.
Nur das ist der einzige Grund.
Jetzt wisst ihr es.
Genau, aber was ist denn in den letzten 2 Wochen so passiert? Ja, Maxi.
Ja. Also du hast gestreamt. Ich habe gestreamt, genau. Ich habe 2 Spiele gestreamt. Ich habe einmal durch einen Fauxpas eines Kisten-Nicht-Aufräumens und Verpackens habe ich meinen Octopath Traveler nicht mehr gefunden. Beim Stream und ich dachte, es wäre in der Konsole drin, aber da war nur Tears of the Kingdom drin. Und dann hatte ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Aus der Not habe ich dann eine Tugend gemacht und habe ein Spiel gespielt, was ich so gern mal spielen wollte online, und zwar Coffee Talk. Und bin jetzt Barista geworden und kriege jetzt auch ehrlicherweise ab und zu mal per WhatsApp von Patrick ein paar Nachfragen, wie jetzt nochmal der Chai Latte nochmal ging und so und was für gute Rezepte ist. Und das finde ich irgendwie cool. Also das hat Spaß gemacht, zumal ja am 21. Mai, also in ja paar Tagen, kommt ja der dritte Teil raus, der Coffee Talk-Reihe, die ich sehr, sehr mag, wo es halt wirklich sehr entspannt zugeht. Das ist kein Clair Obscur, wo Twists and Turns hinter der nächsten Ecke lauern und Charaktere sterben, die man liebgewonnen hat. Sondern ich sag mal, es ist langsame Progression. Es gibt einen Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, den verfolgen wir, oder eine Frau, die verfolgen wir. Und eigentlich sind wir der Hauptcharakter und mixen ein paar Getränke. Die Leute kommen in unser Café und trinken etwas und unterhalten sich über ihre Probleme oder tauschen sich aus. Und es gibt mir die Gelegenheit, einfach auch mit den Streaming-Zuschauern zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Und das war letztes Mal richtig toll und ich freue mich gleich auf den nächsten Stream, weil ich streame mich hier nach nochmal eine Runde. Genau, und ansonsten haben Patrick und ich Aragami weitergespielt und uns aufgefallen, wir dachten, ach, wir schaffen das. Hustekuchen, also wir haben bestimmt noch ein paar Sessions. Nicht, weil das Spiel weil wir so schlecht im Spiel sind, sondern weil das Spiel doch ganz schön lange ist, muss ich sagen. Mhm. Also wir haben bei How Long to Beat mal geguckt, wird gesagt, so 8 bis 10 Stunden. Das ist doch, also wahrscheinlich brauchen wir doch ein bisschen länger. Und gibt uns auch die Gelegenheit, ich meine, die Freundschaft zwischen mir und Patrick auch zu vertiefen, sage ich jetzt mal, uns auszutauschen über Gott und die Welt und nebenbei auch über Japan zu sprechen und das Leben zu zelebrieren.
Sehr schön.
Und bei euch?
Ja, Ruben, leg doch mal los.
Ja, ich hatte den ersten Tomodachi Livestream. Liebe Grüße auf jeden Fall an Patrick und Daniela. Das war richtig, richtig genial. Also ich glaube, das war einer meiner besten, liebsten Streams bisher überhaupt, weil wir tatsächlich mit den jeweiligen Ehepartnern zusammen die Mies erstellt haben. Also das heißt, der Mann von Daniela hat, ich muss auch kurz dazu sagen, bei den Mii-Erstellungen kann man zum einen natürlich das Äußere anpassen, aber man kann auch den Charakter anpassen. Und dann durfte quasi der Mann von Daniela sagen, wie er den Charakter von Daniela wahrnimmt. Und dann die Frau von Patrick durfte das Gleiche von Patrick machen. Und das war schon sehr, sehr witzig. Da habe ich schon gedacht, ob wir jetzt so Paartherapie anbieten sollen oder so.
Oh no. Die können zu mir ins Café kommen.
Und das war sehr cool, weil dann Patrick und ich sind dann instant Freunde geworden und dann kam dann jeder noch dazu und wie das dann so die Dynamik so auf der Insel, auf der Faith and Pixels Insel so beeinflusst hat. Das war richtig cool zu sehen. Das war total spaßig irgendwie auch. Und auch danke, also ich weiß nicht, ob die beiden das hören, aber wenn, dann danke, dass ihr das einfach mitgemacht habt. Das war ganz, einfach ganz cool, weil der Mann von Daniela hat sowieso die ganze Zeit zugeguckt und Patrick hat dann nur geschrieben, ich hol sie kurz. Und dann war sie so da und hat dann waren die mit zwei Geräten im Stream dabei und das war einfach richtig witzig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt. Heute Schön. Abend gucke ich ja nach einer Woche wieder auf die Faith and Pixels Insel drauf, was da so passiert ist, weil das Spiel läuft ja in Echtzeit. Da bin ich mal sehr gespannt, was da so los ist, wie Daniela, Patrick und ich uns so benommen haben. Es sind da schon einige Vorschläge für neue Mies gekommen. Von daher werde ich wahrscheinlich eher heute Abend mit der Mii-Erstellung dranbleiben, als in der Interaktion. Mal gucken.
Ja.
Genau, und ansonsten läuft Pragmata weiter durch. Das macht auch sehr viel Spaß. Das ist ein sehr cooles Game. Da bin ich, glaube ich, so kurz vorm Ende. Also wenn ihr das hört, vielleicht war dann schon der letzte Pragmata-Stream und Saros läuft bei uns bei Faith and Pixels. Da freue ich mich auch extremst drauf. Das ist mein großer Halbtitel dieses Jahr bisher. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich es nicht gespielt habe, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Genau, und ansonsten freue ich mich einfach, dass immer mehr Menschen, also am meisten freue ich mich ehrlich gesagt über den Alex. Also wenn du das hörst, dann liebe Grüße gehen an dich raus. Das finde ich so cool, dass der gerade so viel immer schreibt und so Rückmeldungen gibt, auch über Discord und so. Das ist richtig cool und da ja, darf das gerne mehr werden, darf die Community gerne noch ein bisschen weiter zusammenwachsen. Aber ich habe das Gefühl, da sind wir irgendwie auf einem guten Weg und freue ich mich eher, dass noch nicht so viele sind und ich noch hinterherkomme hinter den ganzen Nachrichten und ich nicht denke, oh mein Gott, ich muss eigentlich muss ich 6 Stunden am Tag, oder das ist jetzt sehr übertrieben, mehrere Stunden am Tag nur Nachrichten schreiben. Jetzt gerade finde ich es für mich und meinen Workload eigentlich noch ganz angenehm handelbar, so diese Menschen, ja, die ich auch lieb habe, so, die mir schon sehr ans Herz gewachsen sind, ehrlich gesagt auch, irgendwie denen auch gerecht zu werden. So eine Anna, die ich jetzt am Wochenende getroffen habe, irgendwie, genau. Ja, soweit dazu. Wie war es bei dir?
Erstmal ganz kurz, damit keine Verwirrung oder entsteht. Du hast gerade gesagt, über Discord hatte Alex sich gemeldet. Wir haben noch keinen eigenen Discord-Server. Ich vermute, dass diese Konversation mit dir direkt geführt wurde, richtig?
Ja, genau. Der hat mir, direkt geschrieben. Ja.
Nur falls jetzt irgendwie das Missverständnis so, was, ihr habt einen Discord und das ist nicht die News, die er am Anfang sagt und so weiter. Nee.
Und wir wissen nichts davon. Ja, genau, wir müssen ja ganz ehrlich sein, Robin. Also eigentlich haben wir einen Discord-Server und für 1000 Euro dürft ihr auch auf den Discord-Server drauf.
Genau. Für 1000.
Im Monat.
Sind wir bei einem gewissen Präsidenten, der irgendwie Teilnahme in irgendwelchen Friedenskomitees oder sowas für Milliarden Euro.
Ja, aber ich glaube für 1000 wäre billig, ne?
Ja, ist ein bisschen zu günstig. Ich glaube, wir verkaufen uns da unter Wert. Genau. Und das wollte ich nur kurz nochmal klarstellen. Ihr findet uns alle bei Discord, aber halt jetzt noch keinen offiziellen Discord-Server. Genau, ja, was ist bei mir in den letzten 2 Wochen passiert? Ich habe mich natürlich um Insta gekümmert. Freue ich mich über jeden Kommentar so, aber das hält sich tatsächlich noch ein bisschen in Grenzen. Was jetzt in den letzten 2 Wochen wirklich heraussticht, ist eben das EC-Festival. Da habe ich am Samstag 2 Seminare zum Thema Glaube und Gaming gehören zusammen gegeben. Es waren immer so 10 Leute da. Ich habe im Prinzip analog zum Podcast in das Seminar 3 geteilt. Am Anfang habe ich Faith and Pixels vorgestellt und so das Potenzial dargestellt, warum Gaming für Kirchen, für Gemeinden, für Vereine, für die Jugendarbeit relevant ist und habe auch ein paar Beispiele genannt von Themen, die wir aus den Spielen, die wir über unseren Kanal schon entdeckt haben, die habe ich so angerissen. Genau, und dann durften die Leute selbst Hand an verschiedene Konsolenspiele anlegen, Lego Horizon Adventures, Mario Kart 8 Deluxe, Overcooked 2, What Remains of Edith Finch und It Takes Two. Genau, das waren so die verschiedenen Spiele und dann hatte ich so ein kleines Sheet vorbereitet, wo die dann sich Gedanken machen konnten, was haben sie jetzt gerade erlebt, wie kann man das eben mit dem Glauben verbinden. So, genau. Und das hat den Leuten vom Feedback her wirklich viel Spaß gemacht. War für manche ein neues Thema, für andere war das ein Thema so, was jetzt endlich zutage tritt und so. Genau. Und cool. Aber die Stimmung war echt cool und es hat mir Spaß gemacht, es hat ihnen Spaß gemacht. Es war leider ein bisschen zu warm in diesem Klassenraum.
Oh ja, es war ultra heiß.
Genau. Also es war draußen heiß und dann in einem nicht so gut akklimatisierten Musikraum. Ihr habt es ja auch vielleicht in der Instagram-Story gesehen, wo ich da war. Und genau, das war dann vielleicht so ein bisschen das kleine, ja, wie soll man sagen, das was so der Wehmutstropfen, so, ne? Mhm. Genau. Aber hey, das Wetter war fantastisch und toll, dass ich diese Workshops, diese Seminare eben halten konnte. Genau. Ja, und damit würde ich gerne zum Deep Talk-Thema übergehen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nicht auf die anfängliche Frage von dir, Ruben oder Maxi, geantwortet, was ich denn eigentlich noch so spiele.
Genau.
Ja, und ich komme tatsächlich gerade nicht so wahnsinnig dazu, irgendetwas Neues anzufangen. Mein Highlight von der Gamescom war Pragmata. Ich habe es noch nicht angefangen, ich habe es noch nicht mal gekauft. Stattdessen ist weiterhin Pokémon Procopia in meiner Nintendo Switch 2. Und mir ist dabei aufgefallen, dass die Stimmung da natürlich, ich sag mal, vielleicht auch ganz genre-typisch, Cozy Game-mäßig, sehr positiv ist. Genau, also in Pokémon Procopia sind alle Pokémon immer fröhlich und immer guter Dinge. Wirklich. Also als wenn alle irgendwie so Regenbogen kotzen würden. Nein, das jetzt nicht. Aber ja, und das fand ich so auch ein bisschen, das finde ich so ein bisschen paradox. Obwohl die Welt, die sie kannten, in Trümmern liegt zu Beginn des Spiels, obwohl die Menschen, die sie wirklich vermissen, verschwunden sind, sind sie die ganze Zeit positiv. Ja, komm, das wird schon. Wir locken die, also wir gestalten einfach die Umwelt so schön, dass den Menschen überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als wiederzukommen. Ja, so von wegen, okay, und was wäre, wenn sie ausgestorben sind? So, ja, also sie hätten ja auch alle ja einfach verstorben sein können, sind sie nicht. Aber trotzdem, ja. Und man selbst als Ditto lockt immer wieder neue Pokémon durch neue Habitate an und diese Pokémon sind manchmal im ersten Moment vielleicht so ein bisschen aggressiv oder so Kampf-Pokémon oder sowas, aber eigentlich merken sie dann, oh, du bist ja ein Ditto, ach komm, lass uns Freunde sein, so. Und selbst ein Garados, was ja wirklich auch von der Charakterbeschreibung immer aggressiv und wütend ist, ja, mit dir will ich befreundet sein, so, ja, also es ist wirklich so Regenbogen überall, ja, wenn man sich dann Dialoge irgendwie von den Pokémon anhört, ja, oh, ich habe jetzt neulich mit, keine Ahnung, Shigi gesprochen und das war so cool und ach, ich mag das total gerne und immer positiv. So, in dieser Welt gibt es wirklich keinen einzigen Stressmoment, außer vielleicht, ja?
Aber ist das auch so, also du hast die Pokémon haben doch auch so Bedürfnisse, sag ich mal, oder du kannst noch irgendwie einen Wert steigern. Ist das auch, wenn du darauf keinen Wert legst und das nicht beachtest, dann bleiben die trotzdem so positiv? Oder gibt's
man
so
könnte es einfach Problem, ignorieren, ja. Okay. Ich ignoriere das ehrlich gesagt. Also tatsächlich, also der einzige Stressmoment ist so, wenn die Bewohnerrate steigt in den jeweiligen Welten und die ständig was von einem wollen, dann ist das negativste Gefühl, was ich empfinde als Spieler, so ein bisschen Stress, weil ich nicht hinterherkomme, den allen ihre Wünsche zu erfüllen. Okay. So. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht die andere Beobachtung, man selbst als Ditto kümmert sich die ganze Zeit um die Bedürfnisse der anderen, die anscheinend nichts fähig sind. Ja. Also, oh, ich habe Hunger. Ich habe jetzt heute Morgen ein ganz kleines bisschen gespielt und dann habe ich was war das denn noch für eins? Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall ein Pokémon nach dem Wohlbefinden gefragt und dann meinte sie, ich brauche was zu essen. Da sind Bäume, bedien dich so. Bitte. So, ja. Stattdessen will es von mir eine Yonago-Beere zum Beispiel überreicht bekommen. Also es ist wirklich so, die sind völlig unselbstständig, wollen alles geliefert bekommen, so frei Haus. Ja, und man selbst als Spieler, als Ditto, kümmert sich wirklich aufopfernd um diese Bedürfnisse und hat selbst aber auch eigentlich keine Persönlichkeit, die mal sagt, ey, Leute, jetzt mach doch mal selbst. Und genau, diese recht lebendige Schilderung meiner Empfindungen habe ich mal zum Anlass genommen, über das Thema toxische Positivität, wenn nur noch gute Laune erlaubt ist, genannt.
Das Thema Eltern sein. Deswegen reden wir heute über Kinder.
Ja, genau. Genau, weil ich einfach meine Zweifel hätte, wenn wir das als Mensch machen würden, so wie Ditto sich eben um die Bedürfnisse der anderen kümmert, so wie alle immer sagen, ja, die Menschen kommen schon wieder, haben keine Zweifel daran, alles liegt in Trümmern, es ist überhaupt nichts mehr funktionsfähig und so weiter. Nein, negative Gefühle, Verzweiflung und so weiter, Wut, Trauer haben da wirklich keinen Platz oder nur absolut oberflächlich. Das würde uns als Menschen einfach überhaupt nicht gut tun. Mhm. So, das ist meine anfängliche These. Und meine Einstiegsfrage ist da, wann wird Positivität eigentlich ungesund? Also wann wird es ungesund, nur noch positiv zu denken, egal wie die äußeren Umstände sind? Maxi, magst du mal anfangen?
Ja, ich wollte mich mal bedanken für das Thema erstmal. Also ich fand das total spannend, weil Pokémon Pokopia, muss man ja sagen, geht ja gerade wirklich durch alle Ecken und Enden. Und ein Freund von mir, der gerade in Japan ist, der hat berichtet auch, dass in ganzen Pokémon-Center diese, ich will nicht sagen gesichtslosen Pokémon, die wisst das, diese Pokopia-Pokémon, die ja so speziell aussehen, mit dem speziellen Gesicht, dass die so beliebt sind, dass die aus den Regalen rausgerissen werden, dass die Leute mittlerweile Nummern kriegen, weil die so bekannt sind. Also ich meine, das ist dieses Genre, sage ich jetzt mal auch, was da jetzt hingekommen ist, ist ja ganz anders wie die sonstigen Pokémon-Spiele. Das habe ich mir erstmal nochmal gedacht, weil ich meine, bei den sonstigen Pokémon-Spielen gibt es ja auch, ich meine, Ashs Mutter zum Beispiel, wenn ich jetzt an die denke, oder Blaus Mutter, ne, bei uns, ist ja alleine, also sozusagen, da wird immer gesagt, ja, der Vater ist nicht da oder so, also sprich, da gibt es Niederlagen und die ist auch nicht immer nur positiv, sondern motzt auch mal rum. So, also will ich nur mal sagen, das Bild bei Pokémon ist ja sonst auch nicht eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Und ich glaube, das ist auch direkt mein Aufhänger. Ich glaube, also die These, die stelle ich einfach mal auf, ich glaube, so wie ich das mitverfolge, ob es jetzt andere Eltern sind oder wenn es jetzt ich kriege das mit, wenn Leute bei Instagram auch immer alles sehr positiv darstellen, ich habe 4 Kinder und oh, es läuft alles so super und ich gucke in meinen Bereich und ich bin doch jemand, der dann auch mal rummotzt und sagt so ein Mist und so und auch sich ärgern kann. Und ich glaube, das ist das Realistische. Weil ich glaube, toxische Positivität, oder du hast ja nachher noch einen anderen Begriff, ist, glaube ich, das spreche ich jetzt mal als Pfarrer, aber wahrscheinlich auch vielleicht einfach auch als Mensch, ist, glaube ich, eine starke Verkürzung vom Glauben, würde ich sagen. Weil ich glaube, Gott hält mehr als nur gute Laune aus. Wenn ich jetzt an Hiob denke, der klagt, oder die Klagepsalmen, wo Gott angeschrien wird, oder Jesus, der selber sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch fragt, warum ist das jetzt so? Gott, warum ist das so? Warum muss jemand sterben auch?
Ja. Ne? Aber du hast damit noch nicht auf meine Frage geantwortet. Wann wird Positivität ungesund?
Wenn es nicht mehr realistisch ist, das will ich damit sagen. Also wenn man nicht mehr menschliche Gefühle zulassen kann, und sondern sagt, nee, ich darf nicht mehr Negatives fühlen, ich darf nicht Wut fühlen, ich darf nicht Trauer fühlen, ich darf das nicht mehr, weil ich muss positiv bleiben, das ist besser. Also sprich, ich würde sagen, wenn das zu so einer Selbstverleugnung führt.
Okay, vielen Dank. Ruben, was denkst du?
Also ich finde, du hast durch die Vorbereitung und vor allem durch die Artikel, die du online gestellt hast, uns zur Verfügung gestellt hast, eigentlich schon die ziemlich guten Antworten darauf gegeben oder Antworten, mit denen ich auf jeden Fall sehr gut auch so relaten kann. Und einen Satz, den ich daraus genommen habe, den finde ich sehr cool. Feel it to heal it. Also negative Aspekte müssen, sollten durchlebt werden. Negative Situationen in unserem Leben sollten durchlebt werden, damit sie geheilt werden. Also damit sie zum, also hier steht die aktive Zuwendung hin zu den schwierigen Momenten des Lebens. Bedeutet eben, dass sie auch Teil ja, der eigenen Biografie werden, des eigenen Lebens werden. Bedeutet auch Lernen, bedeutet auch Kraft entwickeln, resilient zu sein. Ein wichtiger Faktor für resilientes Leben, also Resilienz, die Kraft, die Fähigkeit, an Herausforderungen im Leben nicht zu zerbrechen, sondern auch am nächsten Tag noch hoffnungsvoll und fröhlich zu sein, ist eben die Emotionsregulation. Also Emotionsregulation als ein wichtiger Faktor für resilientes Leben. Und für mich bedeutet Resilienz eben auch dieses Feel it to heal it, die aktive Zuwendung hin zu den schwierigen Momenten des Lebens. Zitat Ende. ja, und wenn das nicht passiert, also wenn diese Auseinandersetzung mit dem, was ich fühle, und das kann einfach aufgrund des Lebens nicht nur positiv sein, wo das eben verhindert wird durch aktives Wegschauen oder Wegklicken oder Wegdrücken, Wegfühlen. Da würde ich sagen, oder da sage ich, dass das eben dann ungesund ist, dass das dann nicht mehr hilfreich ist oder ja, vielleicht sogar auch krank wird, weil ich persönlich bin davon überzeugt oder so habe ich mein eigenes Leben erlebt, dass wenn ich diese Sachen nicht rauslasse, wo ich nicht feel it to heal it lebe, sucht sich das andere Wege, dieses Gefühl. Also dann, und dieser Weg kann dann darin sein, dass ich vielleicht Jahre später ausbreche, dass ich vielleicht in eine Midlife-Crisis komme, dass ich vielleicht einer verflossenen Liebe noch hinterherhänge, weil ich die Trauer über eine verletzte Seele, über eine beendete Beziehung nicht komplett rausgelassen habe. Den Frust, also jetzt bei unserem Sohn ist es so, dass er nur noch eine Niere hat und das einfach damals für uns schon auch eine sehr emotionale Situation war, als er da operiert werden durfte. Also ich sage das noch kurz, weil ich nochmal ganz konkret werden wollte. Und da habe ich halt einfach sehr viel auch geweint. Also es geht ihm jetzt gut und er ist gesund und so. Aber das war unser erstes Kind und mit 3 Monaten durfte dieses Kind, durfte unser Sohn schon in den OP. Und für mich war damals so wie jetzt immer noch klar, ich muss diesen Frust, diese Wut, diese Trauer rauslassen. Weil wenn ich sie nicht rauslasse, dann werde ich vielleicht verbittert, werde ich ungerecht oder. Und ja, aber genau, jetzt höre ich auf, weil sonst nehme ich die vielleicht auch so viel vorweg. Aber so viel mal meine Meinung.
Ja, aber vielen Dank, dass du auch direkt so konkret wurdest und uns das hier erzählst. Ja, aber also ich kann den Impuls aber trotzdem erstmal, um mal so eine kleine Gegenposition oder Gegenrede zu halten, weil genau dadurch wird ja das Spannungsfeld, finde ich, deutlich. Ich sag mal so, sich immer wieder zu ermahnen, das Positive in Dingen zu sehen, das hat ja auch seinen Nutzen, so, ne? Also ja, das habt ihr auf gar keinen Fall bestritten oder so etwas, ne? Ich bin ja direkt sehr steil eingestiegen mit, es gibt direkt toxische Positivität, so. Aber ich sag mal, vielleicht auch Dinge auszuhalten, weil sie eben gerade schwierig zu klären sind, weil sie schwierig auszuhalten sind, sich dann lieber auf das Positive zu konzentrieren, um irgendwie, ich sag mal, durchzuhalten. Ja, egal, ob es in einer Beziehung ist, wo der Partner vielleicht etwas tut, was einen selbst enttäuscht hat oder wütend gemacht hat oder so, man jetzt aber gerade auch weiß, dass eine Klärung, also oder der Versuch einer Klärung irgendwie zu nichts führt oder so, erstmal gucken, langsam zu verändern und so weiter, man sich dann aber vielleicht auch daran gewöhnt ne, und sich damit abfindet, dass die Person einfach so ist, so, aber man frisst immer mehr in sich rein und versucht immer wieder das Positive irgendwie, vielleicht gerade wenn auch noch ein Kind im Spiel ist oder so, auch immer nach außen hin zu zeigen und so, ne. Ja, es hat vielleicht anfangs so seinen Sinn, aber irgendwann können daraus halt Verhaltensweisen entstehen, die dann schädlich sein können. Darauf will ich eigentlich hinaus. Und ich habe in der weiteren Vorbereitung, so für mich die persönliche Vorbereitung, habe ich auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert und ich habe da tatsächlich auch ein schönes Bild gefunden, was so, ja, was passieren kann, wenn man eben Gefühle immer wieder unterdrückt. Das würde ich euch gerne kurz vorlesen.
Ja, gerne.
Es ist eine Metapher. Genau. Unterdrückte negative Gefühle sind wie ein Ball, den man unter Wasser drückt. Irgendwann kommen sie mit Wucht an die Oberfläche. Wer weiter versucht, die negativen Gefühle zu unterdrücken, läuft Gefahr, dass daraus ein Teufelskreis entsteht, in dem sie immer stärker werden. Ist von Dorothee Salcho. Sie ist Coachin und Dozentin der Gesellschaft für positive Psychologie. Ich habe einen Geo-Artikel gefunden, wo sie interviewt wurde. Genau. Und insofern finde ich es einfach spannend. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil man frisst immer mehr, es staut sich immer weiter auf, man versucht immer nach außen positiv zu bleiben. Und so wie du, Ruben, gesagt hast, irgendwann kommt der Moment, da muss man ausbrechen. So, man hat super lange Dinge, Ungerechtigkeiten, keine Ahnung, eben diese Gefühle wie Wut, Trauer, Enttäuschung oder Scham oder so.
Ja.
In sich reingefressen und irgendwann muss es einfach raus. Und dann ist
oder
die
auch
Reaktion.
Zweifel.
Absolut.
Auch auf den Glauben gesprochen, auch Zweifel vielleicht unterdrücken
absolut.
Oder Fragen, die man hat.
Genau, absolut, hundertprozentig. Genau. Und daher vielleicht dann die Folgefrage: wann lohnt es sich, sich mit negativen Gefühlen auseinanderzusetzen? Würdet ihr sagen, sofort oder eben in diesem Spannungsfeld von subjektiv empfundenen Situationen, es kann auch Gründe geben, warum es auch mal gut sein kann, positiv zu bleiben, obwohl es vielleicht auch schon Gesprächsanlässe für, ich sag mal, Konfliktgespräche oder so etwas geben könnte. Maxi, wolltest du was sagen?
Ja, ich hab mich gemeldet.
Okay, ja, ich hab's aus dem Augenwinkel wahrgenommen.
Ja, alles gut. Nee, ich muss sagen, das ist auch was Neues, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich sonst immer sehr emotional und ob ich jetzt geguckt habe, ob ich da jetzt Kraft hatte oder nicht, auf Sachen direkt reagiert habe. Und ob jetzt positiv oder negativ. Und ich habe festgestellt, manchmal ist es so, dass man merkt, du hast eine volle Woche und eigentlich brennt dir so ein Thema unter den Nägeln. Und du kannst da auch nicht positiv bleiben, sondern du musst da irgendwie die Emotionen rauslassen. Oder du musst positiv bleiben, um das die Woche hinzukriegen. Und da habe ich wirklich für mich diese Frage gestellt, okay, lohnt es sich jetzt da reinzugehen? Das ist wirklich so eine Frage, die ich mir ganz häufig versuche zu stellen. Ich lerne das aber noch. Das dauert ja ein halbes Jahr, bis das ist. Also von daher habe ich noch einen Monat Zeit, das zu lernen.
Oder vielleicht auch einfach ein bisschen länger. Du darfst auch barmherzig mit dir umgehen.
Natürlich, genau. Aber da habe ich wirklich festgestellt, das ist manchmal, also das habe ich sehr häufig in der Vergangenheit gemacht, dass ich da echt sehr reingegangen bin emotional und gesagt habe, okay, jetzt muss ich da reingehen und muss da vielleicht auch positiv bleiben oder negativ und so weiter. Aber da habe ich so viel Kraft verschwendet und so viel. Und dann ist man dann nur in diesem einen Thema und du hast noch tausend andere Sachen und es schwimmt drumherum und du kommst nicht klar und so weiter. Also von daher ist so meine Empfehlung auch zu fragen, du hast ja gesagt, wann ist es mal so weit oder wann kann man sich da auch stellen, diesen Sachen. Da muss man ab und zu mal wirklich, außer es ist super akut, dann auch fragen, lohnt sich das auch? Und ich meine, ich möchte direkt noch ein weiteres Beispiel sagen. Ich habe jetzt hier in meiner neuen Gemeinde habe ich mehr Beerdigungen als vorher. Und fast bei jeder Beerdigung zitiere ich einen Künstler, den ich sehr mag, und zwar Florian Künstler, ein Musiker. Und der hat ein Lied geschrieben, das sinngemäß heißt es, jede Träne, die wir nicht weinen, die stellt sich hinten an. Und das glaube ich wirklich. Also ob jetzt positiv oder negativ gesprochen. Jede Emotion, die wir nicht ausleben, und jede Sache, die wir nicht sagen, ob es Wut, Trauer, vielleicht auch mal ein Hype oder was auch immer ist, ich glaube, das bricht sich dann wirklich, also das ist das, was die positive Psychologin, Coachin, da auch gesagt hat. Ich glaube das wirklich, das möchte ich wirklich unterstreichen, gerade bei Trauerprozessen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man nicht dann die Trauer zulässt, es bricht irgendwann raus und die Leute brechen zusammen. Also, und das, ich meine jetzt auf Trauer gesprochen jetzt auch.
Ja.
Und positiv gesprochen, glaube ich das auch. Also wenn ich vielleicht auch gar keine Freude mehr empfinde und nur noch negativ bin und vielleicht wirklich in einer fetten Depression bin und mich der Sache nicht stelle, dann geht das auch nicht voran. Also ich glaube, da ist meine Empfehlung auch einfach, holt euch Hilfe, wenn ihr nicht mehr das Positive sehen könnt, mal umgedreht mal auch. Und versucht da auch nicht, gerade ich gucke in uns Richtung uns Männer, da auch irgendwie da über Gefühle hinwegzugehen, sondern auch dem zu stellen, was los ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja. Ja, denn Gefühle sagen ja ganz, ganz viel über uns aus. Also ich habe, wie gesagt, mich noch ein bisschen weiter mit dem Thema Emotionen und den Sinn von Emotionen und so weiter auch auseinandergesetzt. Und ja, Emotionen sind ja, also in jegliche Emotion ist ja etwas so, da reagieren wir als Person, als Mensch drauf. Und das zeigt, was so bei den positiven Gefühlen, was bei uns Freude auslöst, was bei uns irgendwie, ja, wirklich Energie, also was Energie gibt, was uns etwas gibt. Aber im Negativen, also bei negativen Gefühlen, so, da wird vor allem deutlich, wofür wir Angst haben, was wir als ungerecht empfinden, also wo Werte, die wir in uns tragen, verletzt werden. Und wofür man vielleicht auch einstehen sollte, so, ne, gerade bei dem Thema Wut, so, da geht es häufig um Ungerechtigkeit. Es sagt einfach viel über uns aus, wenn wir uns bewusst diesen Emotionen stellen und uns fragen, warum empfinde ich gerade so? Bei den positiven Sachen, das kann man erstmal so hinnehmen, sage ich jetzt mal, aber ist ja auch wahrscheinlich spannend, aber gerade bei den negativen finde ich es sehr, sehr spannend, so, warum reagiere ich jetzt gerade so und wie könnte vielleicht auch mein Gegenüber, wenn es jetzt zum Beispiel in einer Konfliktsituation entsteht, wie könnte mein Gegenüber darüber empfinden? So, ne? Genau. Ja, also Emotionen, gerade negative Emotionen haben viel Sinn. So, sie geben Aufschluss über uns, über unsere Persönlichkeit, über unser Empfinden. Und das zu verneinen, das zu negieren, das, oder wir haben es jetzt auch gemeinsam schon herausgearbeitet, das kann eigentlich nur ungesund sein.
Mhm.
Auf Dauer. Genau. Und jetzt würde ich gerne den Schwung, die Kurve kriegen hin zum Thema Glauben. Denn es gibt ein Phänomen, was in der Psychologie, glaube ich, war es, als Spiritual Bypassing bezeichnet wird. Spiritual Bypassing würde ich mal definieren als ein, oder in der wörtlichen Übersetzung wäre es ein spirituelles Umlenken. Ja, und das bezieht sich auf so Situationen, wo man eben vor Herausforderungen gestellt ist, mit negativen Emotionen, Zweifel wurden jetzt gerade zum Beispiel von Ruben mal genannt, konfrontiert wird und daraufhin reagiert man selbst oder mit Menschen mit so, ich nenne es jetzt mal Ansätzen, so, ach, das ist ja nicht so schlimm oder Gott hat einen Plan für dich oder also Gott hat einen Plan für dich, alles, was du erlebst, das wird schon werden, so nach dem Motto, oder gib es nur Jesus, bete, du musst nur beten und dann wirst du seinen Segen erfahren, genau, ja, einfach, ja, Gebet und Bibellesen hilft und so weiter und so fort. Also das wären so typische Sätze, die dieses Spiritual Bypassing, spirituelles Umlenken bedeuten. So, wo tiefe innere Zweifel oder Probleme mit dem eigenen Glauben, mit einer Gemeinde, mit Strukturen oder Glaubenssätzen oder so, wo das so, ich sag mal, umgelenkt wird hin zu, naja, also du musst nur dranbleiben, dann wird das schon wieder. So. Genau. Und meine daran anknüpfende Frage, also beziehungsweise, nee, ganz kurz, noch eine kurze Kurve. Kennt ihr diese Sätze aus eurem eigenen Glaubens- oder Gemeindekontext? Kurzer Kommentar von euch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und meine anschließende Frage wäre, tendieren wir als Christinnen und Christen dazu, so als negativ empfundene Emotionen, zumindest so jetzt auf den Glaubenskontext hin gemünzt, tendieren wir dazu, diese Emotionen zu tabuisieren oder zumindest mal zu relativieren? Was denkt ihr, Ruben? Magst du anfangen?
Ja, also ich glaube, in dem Artikel, den du rumgeschickt hast, steht es ja zumindest so, dass die Christen dazu tendieren. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir mit Gott natürlich etwas haben, was uns wunderbar als Projektionsfläche dienen kann. Nicht dienen sollte, nicht dienen muss, aber dienen kann. Und gerade die Allmacht Gottes, die in so vielen Lobpreisliedern besungen, in so vielen Gebeten bebetet wird, ist ja, je nachdem, was man auf Gott projiziert man halt, kann man auch das darauf projizieren, was du gerade ausgeführt hast. So. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass wir Christinnen und Christen aufgrund der Bibel, aufgrund unseres Glaubens an den unbekannten Gott, wie Paulus es sagt, dass wir schon eher in der Gefahr stehen können, dass wir das eben genau darauf projizieren. So. Und ich glaube auch, dass gewisse Frömmigkeiten eher dazu neigen, als andere Frömmigkeiten so. Nicht, dass jeder in dieser Frömmigkeit oder jeder Mensch, der in eine gewisse Kirche geht, dazu neigt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Prägungen, gewisse Frömmigkeiten genau da eben eher zu tendieren als andere so. Genau. Und in meinem eigenen Leben, glaube ich, gab es auch mal so Phasen, wo es vielleicht mehr so war, wo ich das mehr so auch so spiritual bypassing-mäßig auch so gelebt habe, so, aber mittlerweile ist das zumindest für mich jetzt nicht mehr so Thema. Manchmal gibt es so kurze Ausflüge dahin. Oder manchmal versuche ich das mal so auszuprobieren. Wie würde sich das anfühlen in der Situation jetzt, das so zu handhaben, so weiterzugeben, so. Aber ich merke, für mich ist das, genau, ich komme nochmal zur Gefühlsregulation. Für mich hat das auch was mit einem erwachsenen Christsein zu tun, auch, also, oder einem reiferen Christsein zu tun, zu erkennen. Ja. Dass das eben so nicht ist. Mhm. Leider oder zum Glück. Das überlasse ich euch.
Ja, okay. Maxi.
Gedanken. Also ich kenne das auch. Also ich kenne das auch, diese Sprüche auch. Und ja, also ich habe das mal ehrlicherweise also als Belastung wahrgenommen. Also wenn man sowas hört, wenn sowas gesagt wird wie, komm, wir beten das jetzt weg oder so, ne? Also so ein bisschen, also Gott, ich meine, das ist für mich total verständlich. Wenn ich an meinen eigenen Glaube denke, auch irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt habe ich ein Problem, keine Ahnung, meine Oma liegt im Sterben und dann sage ich, Gott, bitte mach, dass es doch gut wird, also so Gott als Deus Ex Machina benutzen und zu sagen, ja komm, jetzt will ich, dass Gott so funktioniert, sonst glaube ich nicht an dich. Oder komm, ich schlage den Handel vor, wenn das jetzt passiert, dann und so weiter. Ich glaube, also heute würde ich sagen, ist mein Glaube so, dass ich trotzdem die Sachen vor Gott bringe, aber auch sage, bewusst sage, ja, ich glaube nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, auch wenn es mir dann vielleicht auch wenn ich vielleicht das nicht alles sehe und in meiner Bedürftigkeit einen anderen Wunsch habe, weiß ich doch, dass Gott Gott ist und ich bin nicht Gott.
Ja.
Und ja, sag ruhig.
Ich habe mich gerade gefragt, aber du hast gerade schon gesagt, du bist zum Beispiel in ganz, ganz vielen Trauergesprächen.
Ja.
So, was sagst du den Leuten denn, die jetzt eben fragen, also es gibt ja jetzt nicht nur die Menschen, die einfach aufgrund von Altersschwäche sterben, sondern auch die in Unfälle verwickelt sind, die aufgrund von Krankheiten viel zu früh, so nach dem subjektiven Empfinden der Betroffenen aus dieser Welt scheiden und eben Fragen haben. So, bist du nicht manchmal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal verführt, gerade solche Sätze dann zu sagen? Wie gehst du mit solchen ganz konkret in solchen Situationen um, weil das fände ich jetzt richtig spannend, so aus deiner Alltagspraxis zu hören. Ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also mein guter Freund Gilbert Krüger, liebe Grüße nach Herne, beziehungsweise Paderborn, wo er jetzt arbeitet, hat mal gesagt, und das ist ein Spruch, der ging mir, ich habe ihn erst nicht verstanden und ich habe dann mehrmals nachgefragt und irgendwann habe ich ihn verstanden, dass er ganz häufig in solchen Sachen Folgendes macht, und zwar mit Gott gegen Gott spricht. Ne? Also und damit meinte er, und das habe ich auch so, das halte ich seitdem auch so, dass ich sage, ja, ich glaube an Gott, aber trotzdem, Gott, habe ich Zweifel an dich und ich habe Fragen an dich. Und ich habe das, glaube ich, vor 4 Wochen beim Podcast auch schon gesagt, wenn ich irgendwann bei Gott bin, das dauert hoffentlich noch 5000 Jahre, dass ich dann Gott, habe ich so viele Fragen. Also wenn ich jetzt dran denke, ich hatte bis jetzt nur Beerdigungen, wo Menschen älter waren, ohne so viel zu verraten, aber die halt auch, ja, oder halt sehr schwer krank waren. Aber ich hatte auch, vor 2 Jahren hatte ich eine Beerdigung in Dippert zum Beispiel, wo ein Kind gestorben ist, so sage ich jetzt mal. Mhm. So ein bisschen paraphrasiert, ja, auch. Und das war total schwer für mich, dann auch was zu sagen. Natürlich fällt es dann leicht, der einfache Weg ist zu sagen, ja, wir sehen uns alle bei Gott wieder und so. Aber da kann man sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum musste jetzt dieses junge Leben beendet werden, obwohl vorher nichts war. Und da bin ich auch traurig und weine auch ehrlicherweise und habe damals auch geweint in der Kirche und war auch sprachlos teilweise. Und trotzdem versuche ich natürlich, Worte zu finden und vielleicht das, was das Leben ausgezeichnet hat, zu zeichnen und versuchen den Menschen, sage ich immer wieder, dann auch, und das ist auch meine, denke ich mal, meine Hoffnung irgendwie auch, so eine kleine, wenn es mit Mikado-Stäben oder Zahnstochern, so eine kleine Brücke zu bauen, dass sie wieder zum Leben kommen und einigermaßen mit der Gemeinde zusammen und den Menschen, die da sind, wieder lernen zu leben. Obwohl das natürlich bei so einem krassen Fall, ja, jetzt muss ich selber sehr schwer atmen, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Und ich glaube, da positiv zu sagen, ja, es wird schon und Gott hat einen Plan, dann hauen die Leute dir hoffentlich eine rein. Weil das würde ich sagen, würde ich auch genauso machen. Weil wenn ich sowas erfahren würde, würde ich sagen, ja, was für ein Mist auch irgendwie. Und ich glaube, dann ist es wichtig, eine Ambivalenz auszuhalten, glauben und zweifeln können und da die Gefühle auf jeden Fall zulassen. Und da nur positiv zu bleiben, das würde mir mega schwer fallen.
Ja. Danke. So könnte ja ein, ich nenne es jetzt mal, spirituell verantwortungsvoller Umgang mit gerade so Emotionen wie Trauer oder auch Zweifel ja aussehen. Also mit Gott, gegen Gott. Finde ich eigentlich einen ganz guten, eine ganz gute Klausel, nenne ich es jetzt mal.
Ja, oder, ist nicht von mir.
Ja, hast du ja genannt. Also vielen Dank dafür. Weil es halt wirklich manchmal schwierig ist. Also ich bin ja auch schon durch Phasen des Zweifels gegangen. Und ich hatte damals, glaube ich, niemanden, der dann gesagt hat, hier, das wird schon und bleib einfach dran und so weiter. Irgendwie habe ich selbst wieder zu Gott zurückgefunden. So, das war ein sehr stark innerer Prozess bei mir. Aber hätte mir das damals jemand gesagt, es ist ja auch so verführerisch, so zu, einfach dann sich, ich sag mal, auf die Hoffnung anderer zu stützen, die das vielleicht erstmal nur als Floskel so verwenden. Ja, Gott hat einen Plan für dich, alles wird schon sich irgendwie wird sich irgendwie fügen, so vertraue einfach und lies die Bibel und bete und dann wird schon alles wieder gut. Das hat ja auch irgendwie so einen starken Reiz, so, weil das so eine einfache Lösung auf sowas Schwieriges ist. Ich kann schon verstehen auch, warum Menschen das sagen, auch, und das möchte ich Ihnen gar nicht in erster Linie unterstellen, aber es führt natürlich auch dazu, dass man sich als Gegenüber, also der dann mit diesen Emotionen einer anderen Person konfrontiert sieht, so, da kann man ganz, ganz schnell wieder von weg. So, man hat ja schon die Lösung sozusagen. Man muss sich gar nicht so sehr mit diesen negativen Emotionen auseinandersetzen. Man hat ja schon die Lösungen parat und eigentlich, also man schiebt die Verantwortung irgendwie auf die Person zurück. Du musst nur beten, Bibel lesen und so weiter. Und genau, neben diesem zugespitzten Satz, den du gerade eingebracht hast, würde ich halt auch sagen, dass die Chance von Gemeinde, von Gläubigen eigentlich in der Gemeinschaft liegt, dass man eben mehrere Schultern hat, um solche Dinge auch auszuhalten. So, man muss ja gar nicht selbst von negativen Emotionen betroffen sein, um sie nachvollziehen zu können und dann jemanden zu haben, wie in einer guten Freundschaft oder so. Man kann sich Dinge anvertrauen und dann sagen, ja, ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich möchte es mit dir zusammen ertragen. So, ne? Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein eine Möglichkeit eines verantwortungsvollen Umgangs, gerade als Gemeinde, sich da auch eben als Gemeinschaft zu verstehen, die auch die Schwierigkeiten und die Brüche des Lebens irgendwie versucht, miteinander auszuhalten. Ja. Mhm. Ruben, hast du noch etwas Ergänzendes? So in Bezug auf verantwortungsvollen Umgang mit Emotionen? Oder etwas, was dir gerade noch gefehlt hat in diesem Gespräch?
Ja, ich habe noch daran gedacht, dass es ja auch verständlich ist, dass Menschen in Situationen, in denen sie sich ohnmächtig fühlen, und wenn ich zumindest ganz ehrlich bin, dann ist eigentlich mein, ja, vieles in meinem Leben am Ende eine Ohnmacht. Ich habe ja eigentlich unfassbar wenig selber in der Hand. Mhm. Noch nicht mal, wie ich mich selber fühle, das hat manchmal ja gar nichts damit zu tun, dass ich mich dafür bewusst entscheide. Ich kann mir vielleicht dann entscheiden, wie ich damit umgehe, mit der Emotion, mit dem Gefühl. Aber was ich fühle, ist ja ganz oft nicht in meiner Hand. Mhm. Und ich kann schon verstehen, dass Menschen in Situationen, in denen sie sich so fühlen, wenn sie liebe Menschen verlieren oder andere schreckliche Dinge erleben, dass sie dann nach Wegen suchen, vermeintlich wieder in Control zu kommen, indem sie sagen, ich muss nur das und das machen, ich muss nur beten, ich muss nur jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, dann wird das und das passieren, so. Aber für mich ist das am Ende dann ehrlich gesagt auch erstens eine Verkleinerung der Gnade Gottes, so. Und das zumindest nach dem, was ich unter Gnade verstehe. Mhm. Und zweitens merke ich in meinem Leben einfach, Gott ist einfach der ganz andere, um Albert Frei zu zitieren, so. Und
ja.
Auch wenn wir, ja, auch wenn ich das total verstehen kann, auch wenn ich das auch so gerne hätte, dass das ein Mechanismus ist, oder so ein Automatismus, ich muss nur dann, ich hätte das so, so gerne, aber ja, es ist einfach nicht so. Es tut mir leid, das jetzt euch allen so ehrlich sagen zu müssen, es ist nicht so. Und das auch gemeinsam auszuhalten, dass Gott scheinbar immer der ganz andere ist und manchmal scheinbar Gebete erhört. Ich kenne ja auch Geschichten von Heilungen, ich kenne Geschichten von Menschen, die sagen, mein Kind wurde geheilt, aber ich kenne leider mehr Geschichten, in denen Kinder nicht geheilt wurden. Und für mich ist das Leben, wird das Leben immer mehr zu einer Aufgabe, das auszuhalten. Die Spannung zwischen, ich glaube an einen Gott, von dem steht, er liebt mich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gibt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite irgendwie aber auch mit so viel schrecklichem Leid auf der Welt zur, ja, so klar zu kommen. Und das auch da diese Emotion und dieses Gefühl auch auszuhalten und eben da auch wieder nicht rauszukommen, indem ich den leichten Weg gehe, indem ich sage, ah ja, ich habe zu wenig gebetet, ah ja, wir gehen eh alle vor die Hunde, die Apokalypse wird dann spätestens alles richten oder das neue Jerusalem kommt vom Himmel herunter oder. Ich glaube, ja, ich wünsche mir eine Gemeinde, ich wünsche mir eine Kirche, ich wünsche mir, dass ich als Christ das wahrnehme, das so lebe, keine Antwort auf die Leitfrage zu haben. Das ist ja ganz, hängt ja für mich ganz, ganz nah auch damit zusammen. Und aber auch nicht, ein Freund von mir sagt immer, entweder kann Gott nicht oder Gott will nicht. Also wenn er nicht will, dann kann er scheinbar, aber er will halt nicht, oder wenn er nicht kann, dann will er nicht, weil warum lässt er das zu? Und das ist ja auch wieder so eine Dialektik, die auch wieder nicht funktioniert, finde ich irgendwie. Die Wahrheit ist irgendwie größer und Gott ist, ja, Gott lässt sich einfach nicht in die Tasche packen, so, Gott lässt sich nicht definieren. Die Definition von Gott ist, dass er nicht definierbar ist. Und das ist für mich das Schwere in all dem. Und das ist gleichzeitig auch eine Emotion, die zu regulieren, dafür Orte zu finden, die rauszulassen, mit Gleichgesinnten, mit Menschen, mit Freunden, mit der Familie, mit Ehepartnerinnen, Ehepartner. Ich finde, das ist für mich ganz persönlich Adventure of a Lifetime so. Und da werde ich hoffentlich niemals von einer Seite vom Pferd fallen, also weder Atheist werden und sagen, dass der ganze Scheiß ist Quatsch, und gleichzeitig aber auch nicht so jemand werden, der dann eben diese ganzen Sprüche, die du eingangs gesagt hast, anderen Menschen um die Ohren pfeffert. So. Ich finde, das ist die große, für mich die größte Herausforderung am Christsein eigentlich, das auszuhalten, so, dass ich Gott, dass ich am Ende Gott nicht greifen kann.
Ja, krass. Danke dir. Vielleicht ein letzter Gedanke dazu, wenn einem selbst vielleicht die Worte fehlen, ja, so die eigenen Gefühle auszusprechen oder so. Oder man vielleicht auch selbst irgendwie, vielleicht kommt man aus einem Kontext, wo eben das wirklich tabuisiert wird. Da gibt es nur Positivität, weil sonst wird Gott in deinem Leben nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele von solchen Gemeinden gibt, die so etwas sagen, aber vermutlich gibt es sie. Ja, mein Tipp ist jetzt tatsächlich, und Das ist jetzt ein bisschen paradox, weil ich empfehle jetzt quasi Bibel zu lesen, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, man sollte das jetzt nicht als Floskel irgendwie nennen. Aber so. so, ja, du musst.
Naja, kommt doch an, was du danach noch sagst.
Genau, richtig, ja. Und darauf komme ich jetzt, denn was ich da als großen, großen Schatz einfach ja, entdeckt habe, ist das Buch der Psalmen. Mhm. Weil ein Drittel, also oder gut ein Drittel von 150 Psalmen werden als sogenannte Klagepsalmen kategorisiert. So ein Klagepsalm, mhm. da sind, also das sind so emotionale Gebete, die ganz unterschiedlichste ja, Hintergründe haben. Ob das eine persönliche Herausforderung ist, ob das, warte mal, ich muss es nochmal ganz kurz suchen, da, also wirklich, also ob das Notlagen sind, ob das Krankheiten sind, ob das Feinde sind, und damals waren Feinde wirklich Feinde, die einem nach dem Leben getrachtet haben und nicht nur irgendwelche Leute, die man nicht mag, so, ja, oder auch wirklich Gottesferne, also Zweifel zu thematisieren. Das sind so ehrliche Gebete und die hauen das einfach mal so raus und nehmen Wörter in den Mund, wo ich sage, boah, ist das krass. So. Ja, aber anscheinend war das früher kein Problem, seine eigenen Gedanken und negativen Emotionen vor, also Gott vor die Füße zu werfen und so, jetzt Gott, jetzt mach mal, so nach dem Motto. Ne? Und was ich auch spannend finde, ist, dass manchmal in diesen Klagepsalmen dann irgendwann so eine 180-Grad-Wende geschieht, ja. Und so, und plötzlich so ein Gotteslob noch mit dabei ist, wo ich mich frage, wo kommt das denn jetzt her? So, mhm. aber irgendwas muss da vielleicht oder ist da vielleicht passiert, was Hilfe geboten hat. Und das ist natürlich meine Hoffnung, aber kein Versprechen, so beim Lesen der Psalmen so etwas zu erfahren. Aber ich finde, man kann sich auch aus der Bibel Worte leihen, um seine eigenen Emotionen Ausdruck zu verleihen. So.
Auf jeden Fall.
Genau, und das sei an dieser Stelle einfach mal erwähnt, dass da die Bibel auch einfach ein Schatz ist. Nicht um negative Gefühle zu ignorieren oder durch Floskeln irgendwie zu überlagern, sondern um ihnen freien Lauf zu lassen. Ja, ich danke euch für dieses emotionale Gespräch. habt ihr vielleicht noch einen kurzen Satz, einen Tipp oder wie auch immer, was ihr jetzt so in aller Kürze unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt, als den wichtigsten Gedanken? Meinen habe ich jetzt gerade quasi gemacht mit dem Psalm. Ja. Oder ich wiederhole es jetzt nicht nochmal irgendwie, sondern ich überlasse euch das Feld und danach geht es in den Abschied. Maxi.
Ich glaube, ich würde gerne mal zum Anfang zurückkommen. Wir haben ja, der Anfang war ja Procopia. Mhm. Ne? Und wir sind ja Ditto. Ne? Mhm. Und Ditto ist ja ein Pokémon, was sich ja immer verwandelt in jemand anderen. Und finde ich, und da ist mir nochmal aufgefallen, sei nicht wie Ditto, der sich in jemand andere verwandelt und nicht er selber ist, ohne selbst gesehen zu werden, sondern sei du selbst. Ne? Deswegen finde ich die Frage nicht immer positiv sein, sondern bleib echt, sei du selbst, auch wenn es manchmal wehtut, du traurig bist oder du auch keinen Grund zu Positives findest. Und Weggefährten sind an deinem Weg auf jeden Fall auch da.
Cool, vielen Dank. Ruben?
Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass Faith and Pixels ein Ort ist, wo wir uns als genau solche Menschen, die Emotionen versuchen auszuhalten, irgendwie die, also das, was wir beschrieben haben in den letzten anderthalb Stunden fast, ist ja das Leben, so, ne? Das ist das Leben. Ich wünsche mir einfach, dass Faith and Pixels ein Ort ist, der voller Leben ist, und das meine ich im ganz umfänglichen Sinne. Mhm. Und dass wir, ja, als die Verantwortlichen, sag ich mal, von Faith and Pixels, aber auch ihr als Community, uns auch dabei hilft, so einen Ort zu strukturieren. Und mich würde da wirklich ehrlich total interessieren, was wir auch tun können, damit das mehr so wird. Mhm. Sei es ein Discord-Kanal oder so. Da ist er wieder, der Discord-Kanal. Oder, ja, ich weiß es nicht, was es sein könnte, aber mir ist eben wichtig, dass auch wir als Faith and Pixels da auch keine toxische Positivität irgendwie im Internet erzeugen oder so tun, als wäre alles gut, sondern ja, ich wünsche mir schon, dass wir auch ein Ort sind. Das ist für mich auch Safe Space, an dem es möglich ist, dieses Leben so zu teilen, dass man auch mal sagt, ich verzweifle gerade an diesem Leben. Ich verzweifle gerade an diesem Gott. Ich verzweifle gerade an meiner Vorstellung davon, wie es zu sein hat oder was auch immer. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind niemals fertig. Wir sind immer Lernende. Aber da herzliche Einladung nochmal, wenn euch da was in den Sinn kommt, wie das mehr sein kann. Weil genau, das wäre mir auch viel wichtiger als jede Zahl oder jeder Aufruf von einem Video oder so, dass wir ein Ort sind, wo Leben geteilt wird. Der Anfang, die Mitte und vielleicht auch das Ende des Lebens so.
Ja. Wow. Danke dir. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn ihr Gedanken habt zu dem Thema, dann lasst gerne oder nehmt gerne Kontakt mit uns auf über den einen oder anderen Weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, über unseren Insta-Kanal direkt anschreiben, über unseren Kanal oder halt über Discord, wenn man uns da findet.
Privat.
Genau, privat. Dann. Ja, genau. Wenn euch da irgendwas wichtig ist dann und ihr jemanden braucht, dann wollen wir das hiermit gerne anbieten. Ja, und wenn ihr Feedback habt, natürlich auch immer her damit. Genau. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch Gottes Segen zu wünschen. Es gibt einen Spruch, das fand ich auch in diesem einen deutschen Artikel ganz gut, dieser letzte Absatz. Es gibt einen Podcast, ja. Wie heißt er noch, wenn wir uns jetzt schon darauf beziehen?
Drinnies. Ich weiß nicht, was es heißt, aber die Drinnies, ja.
Die Drinnies, genau. Ja. So, und die sagen wohl am Anfang eines Podcasts immer, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, auch okay. Und das finde ich irgendwie gerade ganz auch schön. Geil, ja. Ja, Gottes Segen euch und wir hören uns bis in 2 Wochen wieder. Ciao.
Tschüss. Ciao, mach's gut. Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.